Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 26. März 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, es ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Abstimmungen dieses Jahr. Im Juni stimmen wir ab über die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative der SVP, auch 10 Millionen Schweiz-Initiative genannt und so weiter. Da ein Beitrag von den Befürwortern. Hört gut zu.
Wir alle sehen und spüren die Folgen der massiven Zuwanderung. Die Mieten werden immer teurer, die Landschaft wird zubetoniert, überall hat Stau, die Kriminalität steigt und das Gesundheitssystem ist am Anschlag. So kann es nicht weitergehen. Es braucht eine Korrektur. Die Nachhaltigkeitsinitiative sorgt für eine vernünftige Zuwanderung. Die ständige Wohnbevölkerung darf bis 2050 10 Millionen Grenzen nicht überschreiten. Das heisst, es könnten immer noch rund 40'000 Personen und Fachkräfte pro Jahr einwandern. Ja zu einer massvollen Zuwanderung. Ja zur Nachhaltigkeitsinitiative am 14. Juni 2026.
Gut, zum Thema. Ja, nein, gehört nur entfernt zum Thema, aber Ständemir ist natürlich das grosse Thema bei den Rahmenverträgen. Und die Rahmenverträge sind auch beeinflusst von dieser Abstimmung über die Nachhaltigkeitsinitiative. Aber gehen wir der Reihe nach. Gestern hat APK vom Ständerat das erste Mal Anhörungen gemacht in Sachen Rahmenverträge. Die sind nicht öffentlich gewesen. Aus dem Grund wissen wir auch nicht so, was genau da alles rausgekommen ist. Und morgen ist die staatspolitische Kommission dran vom Ständerat. Die wird dann öffentlich sein. Dominik, was ist da zu erwarten?
Ja, es treten interessante Leute auf, also einerseits Frau Epine vor allem auf den Befürworter. Sie hat zwar einen Walliser Magyarorte, aber sie stammt aus einem grossen Kanton, dem Rhein, und sie ist eine komplette EU-Turbo-Frau. Sie hat auch schon gesagt, zum Beispiel, man müsse aufpassen bei bilateralen Verträgen, dass der Geltungsbereich genau festgelegt sei, weil die EU-Tendenz zeigt immer weiter, immer grösser zu legiferieren. Von dem will sie plötzlich nichts mehr wissen. Sie hat sogar einmal gewarnt, dass bei einem zukünftigen Abkommen von der Schweiz und der EU die Steuern plötzlich ein Thema sein können. Ich gebe zu, es ist schon länger her, in einem Gastbeitrag in der Zürich-Zeitung. Aber das ist alles, wird morgen kein Thema mehr sein, weil sie jetzt findet, die Verträge sind wahnsinnig gut und es braucht sicher kein Stände mehr. Auf der anderen Seite, der prominenteste ist der Professor Andreas Glaser, wo wir auch schon ein Bern einfach Spezial hatten und auch schon Text bei uns hatten, wo klar sagt, die Verträge haben Verfassungscharakter. Oder sie stehen sogar über der Verfassung, wie das Bundesgericht ja festgehalten hat, 2015 mit einem ganz wichtigen Entscheid, wie Katharina Fontana jeweils auch wieder in Erinnerung ruft. Und weil das so ist, kann es ja nicht sein, dass man nur ein fakultatives Referendum beschließt. Das ist so ein bisschen die Diskussion, die es morgen gibt. Wir haben heute eine Intervention beim Nebelspalter von Karl Baudenbacher, ebenfalls ein profilierter Jurist, der sagt, Ständemehr ist zwingend erforderlich. Er tut das schon fast akribisch, tut er das nachher aufzeigen, warum dass es das unbedingt braucht. Und dann haben wir einen zweiten Artikel von Julian Bieri, der ein bisschen historisch argumentiert. Oder, weil das habe ich selber erlebt. 1998, im Februar war es, bin ich im Ständerat gesessen, wo es um die neue Bundesverfassung gegangen ist, wo die SVP beantragt hat, ein obligatorisches Staatsvertragsreferendum, also für alle Staatsverträge. Und die Gegner von dem haben gesagt, nein, das braucht es nicht. Weil wenn dann wirklich Verträge kommen, die irgendwie so wichtig sind wie Staatsverträge und so weiter, dann machen wir dann schon. Wir müssen nicht beschliessen. Ihr könnt das ablehnen, den Antrag. Wir machen dann schon ein Referendum, das eben obligatorisch ist und Volk und Stände müssen Ja sagen. Und heute plötzlich will niemand mehr wissen von diesen Versprechen. Und das ist so die Liederlichkeit, die mich so beelendet bei dieser Debatte über Stände mehr.
Gut, fairerweise muss man sagen, 1998 eben. Die Leute, die das damals versprochen haben, und die haben es wahrscheinlich ehrlich gemeint, die sind alle nicht mehr da. vielleicht sind sie ja schon teilweise gestorben. Nein, es war natürlich ein anderes Parlament gewesen, muss man halt auch sagen, 90er Jahre, da haben wir noch relativ viele klare Bürgerliche gehabt, die auch den Föderalismus sehr hoch gehalten haben. Ich meine, muss man auch ehrlich sein, für die Schweiz ist es schon fast eigentlich undenkbar gewesen, dass man ein Ständemehr bei so einer wichtigen Abstimmung nicht freiwillig beschließt. Das gehört zum föderalistischen, wie soll man sagen, Blut von unserem Land. Und wer das nicht mehr hat und nicht versteht, der gehört eigentlich gar nicht mehr ins Parlament. Aber zurzeit sind wir halt leider jetzt so eine Generation weiter, eine Generation mehr Berufspolitiker, die eigentlich nur noch denken, wie sie ihre Karriere machen können in Bern. Das klingt jetzt alles ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber es ist einfach so. Wer will Bundesrat werden, und das ist der normale Karriereweg heute für einen Parlamentarier, weil die meisten sind Berufspolitiker, die sind mit 40, 45 auf dem Arbeitsmarkt gar nicht mehr vermittlungsfähig. Was wollen sie denn machen? Sie können Bundesrat werden oder Regierungsrat in ihrem Kanton. Und Bundesrat wirst du in der Schweiz nur, und das ist schon lange so, wenn die Verwaltung auch einverstanden ist. Weil die Verwaltung so eine unglaubliche Macht hat, was das betrifft. Gut, gehen wir vielleicht noch schnell zu dem, wie geht es weiter, oder, dass die Leute rauskommen. Also jetzt gibt es mal die Anhörung in dieser Kommission. Dann wird die Kommission beschliessen, was sie findet. Dominik, sag mal, wie der Prozess weitergeht.
Ja, es ist eben ein bisschen absurd, oder? Weil an den Vertrag kann man ja nichts ändern. Die sind fertig verhandelt. Es geht einfach um die innenpolitische Umsetzung und ob man sie gut findet oder nicht. Umso absurder ist, dass gestern die außenpolitische Kommission hinter verschlossenen Türen getagt hat. Weil wir als Land müssen das diskutieren und nicht die 15 Nasen in der außenpolitischen Kommission vom Ständerat unter dem Präsidium von Carlo Sommaruga, SP Genf, ein absoluter EU-Turbo-Hamas-Freund, noch dazu, einfach noch unter Parenthese. Das ist leicht absurd. Es wird vor allem über die innenpolitische Umsetzung dann gestritten werden. Und ich sehe eigentlich zwei grosse Themen. Da geht es im Lohnschutz darum, um wie viele zusätzliche Lohnschutzmassnahmen das es wird geben. Der Bundesrat ist für 14 zusätzliche Lohnschutzmassnahmen, die den liberalen Arbeitsmarkt würden killen. Das muss man einfach der FDP ein sagen, wo immer, weißt, am 1. August sagt, der liberale Arbeitsmarkt, das ist so wichtig für uns, darum haben wir wenig Arbeitslose. Das stimmt. Aber jedes Mal, wenn die Gewerkschaften und die SP etwas EU-Politisches fordert, tut man wieder Zeug genehmigen. Die FDP ist formell einfach gegen die 14. von diesen 13 Massnahmen. Ich wäre gegen alle 13. Entschuldigung, das hat nichts miteinander zu tun. Aber das wird diskutiert werden. Und der zweite Punkt ist, Kantone fordern für alle Sachen, weißt du, die mehr kosten werden. Also zum Beispiel bei den Studiengebühren oder auch bei der Sozialhilfe. Oder? Der Bundesrat selber geht davon aus, dass rund 70 Millionen Franken zusätzliche Kosten in der Sozialhilfe auf die Gemeinden und Kantone zukommen. Das, obwohl der gleiche Bundesrat behauptet, es gibt keine Einwanderung in die Sozialhilfe. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Keine Einwanderung und trotzdem 70 Millionen. Das ist eine von diesen grossen Lügen, die der Beat Jans erzählt. Aber in dem Kanton sagen dort natürlich, ja, wir machen die hohle Hand. Wir wollen, dass ihr das zahlt, Bund, oder? Sie wollen einfach, sie sind zwar fanatisch für die Verträge, aber sie wollen natürlich keinen einzigen Franken zahlen. Also man wird über so Zeug streiten und auf der Strecke bleibt eigentlich die Diskussion, wenn wir als Land uns näher an die EU begeben, wenn wir ein Integrationsabkommen, das ist es nämlich, in die EU unterzeichnen oder nicht, mit einer Rechtsübernahme und so, da wird man überall sagen, ja, da müssen wir nicht diskutieren darüber, das müssen wir einfach machen, weil wir ja nett sein mit unseren Nachbarn. Aber die eigentliche Diskussion, die wir als Land führen müssen, ist eigentlich die.
Genau, und was da natürlich zukommt, bei all den Demokratiedefiziten, die man langsam uns selber reinbegeht, es ist eine Sauerei, dass die Hearing, dass die Anhörungen nicht öffentlich sind. Ich meine, oder man muss sehen, früher hat man ja die ständigen Kommissionen gar nicht gehabt, das heisst, dass man ganz häufig im Parlament noch wirklich richtig diskutiert hat über das Gesetz und man hat wirklich verhandelt im Parlament und das Parlament ist seit 1848 öffentlich, weil das natürlich der Witz ist von der Demokratie, das sind Volksvertreter. Die sind nur gewählt wegen uns. Die haben nicht irgendwie von Gott ein Mandat. Sie haben es von uns. Warum dürfen wir, die sie gewählt haben, die ihre Arbeitgeber sind letztlich, nicht wissen, was sie diskutieren? Das ist absurd. Das ist vollkommen gegen die Demokratie. Und jetzt müsst ihr hören, oder? Weil die Kommissionen immer wichtiger geworden sind, wird eigentlich im Parlament öffentlich fast nichts mehr Wichtiges diskutiert und verhandelt. Deshalb ist es auch steinlangweilig. Eine Session ist meistens langweilig, wenn man ins Parlament sitzt. Das ist nicht mehr so wie früher. Alle wichtige Gesetzesarbeit läuft jetzt in der Kommission. Nicht öffentlich. Das geht doch nicht. In Amerika sind die Hearings der Committees alle öffentlich, werden live übertragen und gehören zu den interessantesten Filmbeiträgen, die ich je gesehen habe. Es ist irrsinnig interessant, weil die Fragen, die dann die Parlamentarier stellen, die können sich nämlich auch profilieren und sie machen das dann auch, sind brutal. Brutal. Also ich finde, die Parlamentarier müssten eigentlich schon rein wegen ihren Wiederwahlchancen ein Interesse haben, dass das öffentlich wird, dass man sieht, wie sie arbeiten für uns, dass man sieht, wie sie stritten, wie sie ringen um die beste Lösung. Also ich verstehe es gar nicht, aber es ist total antidemokratisch. Und jetzt bei diesen Rahmenverträgen auf jeden Fall.
Darum loben wir Heidi Zkracken, Präsidentin von der Staatspolitischen Kommission vom Ständerat. Top. Sie hat geschaut, eben, dass wir morgen ein öffentliches Hearing zur Frage vom Ständer mehr haben. Und eben Flop ist der Carlos Omaruga. Und weißt, die Außenpolitische Kommission, die tut ja so, wie wenn sie, nur sie eigentlich, die zuständige Kommission für die Rahmenverträge wäre. Im Nationalrat haben sie das sogar durchgebracht im Büro. Im Ständerat, Gott sei Dank, haben die anderen Ständeräte auch gesagt, nein, also meine, über das Stromabkommen muss also eigentlich die Umwelt- und Energiekommission etwas zu sagen haben und so weiter. Dort ist das nicht gelungen, das irgendwie alles in die APK reinzustopfen und eben dann hinter verschlossenen Türen abzuhandeln. Und ich finde es auch, ich finde es eigentlich eine Frechheit, weil es geht am Schluss darum, dass die von uns gewählt sind, auch müssen Verantwortung tragen, was sie da oben machen, sagen und tun, ob sie gute Fragen stellen oder peinliche Fragen. Und wenn das hinter verschlossenen Türen ist, bei so einem wichtigen Geschäft, muss ich sagen, dann ist das antidemokratisch.
Genau, und eben, es ist wie wenn der Chef will wissen, was seine Angestellten machen. Und das ist doch, glaube ich, irgendwo normal. Und so sollte es auch bei den Parlamentariern sein. Gut. Und eben, wie gesagt, es ist auch interessant, es wäre ein staatspolitischer Unterricht, das wäre richtige Staatskunde.
Ja, ja, man könnte dann debattieren.
Weil, oder, der Punkt ist wirklich, sechs, nein, ist heute gehen gar nicht mehr ins Parlament schauen. Es ist so langweilig, es passiert gar nichts mehr. Und man sieht auch, dass Parlamentarier sich langweilen. Die meisten lesen Zeitung oder schlafen oder tun im Laptop rumnühlen. Nein, also, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch wichtig ist, oder sehr wichtig ist. Fleisch essen, Fleisch grillieren. Und ihr könnt auch Gemüse grillieren, ihr könnt auch Fisch grillieren. Ich habe nichts dagegen, was ihr grilliert. Wichtig ist, ihr müsst grillieren. Und wenn ihr grilliert, dann braucht ihr einen guten Grill. Und den kommen wir rüber bei Premium. Grill.ch. Jetzt ein paar interessante Aktionen gehen schauen. Check it out und hört jetzt ganz gut zu.
Brauchst du einen rechten Grill? Dann musst du zu Brunner Eisenwaren auf Bassersdorf gehen. Natürlich mit allen Services wie Beratung, Grillmontage und Lieferung. Brunner Eisenwaren in Bassersdorf. Ihr Fachgeschäft für hochwertige Markengrill und Zubehör. Zwischen Zürich und Winterthur oder online auf www.premium-grill.ch.
Ja gut, dann haben wir noch einen interessanten, vielleicht noch zum Nachträgen, einen interessanten Artikel von Rainer Eichenberger, Professor an der Universität Fribourg, einer der strittbaren liberalen Geister in dem Land. Er tut sich auch äußern zu der Botschaft, zu den Rahmenverträgen vom Bundesrat. Dominik, wichtigsten Erkenntnis.
Er hat sich durchgekämpft durch 1086 Seiten Botschaft. Ich gebe zu, ich bin noch nicht so weit. Ich werde das auch noch schaffen. Ich werde das auch noch schaffen. Und wir werden das auch auf nebelspalter.ch ausbreiten, des Langen und Breiten. Er hat es offenbar schon geschafft. Und er erzählt einfach ein bisschen, was ihm als Ökonom aufgefallen ist. Also das ist wahnsinnig. Auf 200 Seiten schreibt der Bundesrat, wie toll Personenfreizügigkeit ist. Und es gibt kein einziges Wort, dass die Personenfreizügigkeit ja eigentlich Vorteile hat, aber vielleicht eben auch Nachteil, oder? Also zum Beispiel kommt nicht vor, wie gross wirklich der wirtschaftliche Nutzen ist, oder? Weil ja, das Bruttoinlandprodukt pro Kopf ist von 2007 bis 2023 nur noch um 0,64% gewachsen. Das ist weniger als im angeschlagenen Deutschland, wo 0,67% hat. Das heisst, wir sind Und der Einer Eichenberger sagt, weg der Personenfreizügigkeit in die Breite gewachsen. Also das heisst, die Menschen, die schon im Land sind, haben eigentlich von dem nichts profitiert. Nur die, die reingewandert sind, das ist ja die Studie von Marc Schelke von der Uni Freiburg, die reingekommen sind, die haben profitiert, weil sie in der Schweiz viel mehr verdient haben als in Deutschland, in Rumänien oder irgendwo sonst in einem komischen Land von der EU. Und natürlich haben Firmen profitiert, die ganz einfach an Leute gekommen sind. Und der Höhepunkt ist auch noch, oder? Weil Personenfreizügigkeit hat Auswirkungen auf die Umwelt. Jetzt habe ich, glaube in Erinnerung, zweimal den Zürichsee hat man überbaut für die Millionen Leute, die gekommen sind. Und das kommt genau auf einer Ziele vor. Der Bundesrat schreibt, und das ist offenbar auf Seite 456, die Vorlage hat namentlich in Bezug auf die Umwelt keine weiteren Auswirkungen. Punkt. Er schreibt es, also mehr muss über das Machwerk und über die Propaganda, die da kommt, eigentlich gar nicht sagen. Denn über das ganze Paket, auch noch zum Umweltgedanken, da kommt dann noch etwas vor, nämlich nur ein Lob darauf, dass ja im Horizon Europe, in dem Forschungsprogramm, eben das Gewicht von der Klimaforschung sehr, sehr gross ist und darum sieht das eben alles ganz, ganz toll für die Umwelt und für die Klimapolitik. Man fragt sich am Schluss, und er fragt sich in dem Artikel das, weil ein eigentliches, weißt du, ein Abwägen, in so einer Botschaft müssen wir doch sagen, der Bundesrat als Regierungskommission von dem Land müsste doch eine Abwägung machen von Vor- und Nachteilen. Und ja, und von mir aus am Schluss, zum Schluss kommen, wir finden das gut. Aber das fehlt, irgendeine Analyse von Vor- und Nachteilen kommt gar nicht vor. Es ist nur noch ein Propagandamachwerk und man fragt sich, haben wir eigentlich eine Regierungskommission oder haben wir eine Propagandakommission? Diese Frage stellt er und er kommt natürlich zum Schluss, ja, es ist eben nur noch ein Machwerk von nur noch Vorteil und überhaupt keinem einzigen Nachteil.
Also es ist natürlich auch etwas, wo jeder weiss, wo ein Vertrag je unterschrieben hat. Es gibt gar nicht einen Vertrag, wo immer alles positiv ist. Das gibt es gar nicht. Und wenn einer behauptet, es gibt nur noch gute Sachen drin, dann ist ja der, der ums Verrecken einem den Vertrag will andrehen, den man eben vielleicht nicht so gerne hätte. Und ich meine, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, offensichtlich sind die Argumente nicht so gut, wie sonst würden sie es ja sich können leisten oder erlauben, dass sie eben natürlich sagen, ja, es gibt auch Nachteile, ist ja klar. Und wir sind übrigens auch nicht der Meinung, es gibt nur Nachteile, so sind wir auch nicht, sondern wir haben ein grosses Problem. Du hast es vorher gesagt, das ist die Rechtsübernahme und die fremden Richter. Es sind die institutionellen Charakteristiken von dem Vertrag, die einfach so, so negativ sind, dass alle anderen positiven Sachen, die man noch vielleicht ausgehandelt hat, völlig einfach irrelevant sind, weil das ist ja so ein riesen Fehler. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Alex Reichmuth, einen interessanten Text, geschrieben heute bei uns über Klimapolitik, wie Klimapolitik eigentlich, und das ist kein Wunder, in Sozialismus führt, weil Klimapolitik, wer tut die pushen und wer tut vor allem alle eigentlich vernünftigen Alternativen, die wir hätten, um Klimaerwärmung zu bekämpfen, wer tut die bekämpfen und verunmöglichen? Die gleichen Kreise, die eigentlich eben, wenn es den Klimawandel wirklich würde ernst nehmen, wären es für AKWs. Wenn es den Klimawandel wirklich würde ernst nehmen, wären es dagegen, dass man bei der Wasserkraft immer mehr Vorschriften macht, dass man es nicht ausbauen kann. Und sie wissen ja eigentlich, wir brauchen Strom. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist Macht, die in der Klimapolitik eben gibt. Dominik, was ist die Erkenntnis von Alex?
Ja, er erzählt das auf der Basis von einem Text von Julian Reichelt, einem hervorragenden Journalist von Deutschland, der so ein bisschen genau angehört hat, oder was die Apologeten von der Klimaideologie sagen. Und er kommt auf 5 Anzeichen, die Inhalt an Sozialismus erinnern. Also das erste Anzeichen, es müssen nur alle noch besser mitmachen, dann funktioniert die Politik schon, oder? Das haben wir alle, wir Kinder von den 70er und 80er Jahren, das haben wir schon mal gehört, das hat man in der DDR immer wieder gesagt. Oder das zweite Anzeichen, das finde ich auch, die grossartigen Erfolge, ihr müsst nur Geduld haben. Das sehen wir dann in der Zukunft. Das Paradies ist näher, es ist noch nicht da, wir gehen es ja zu, aber es kommt dann schon noch. Das dritte Anzeichen ist auch ganz, ganz gut und ist in der Klimaideologie ja auch so. Die normalen Menschen wissen eigentlich nicht, was das Beste für sie ist. Und wir wissen es. Und darum tut ja der Staat das auch für euch entscheiden. Tönt uns nur glauben. Genau. Und das vierte, Das ist auch, das sehen wir in der Klimaideologie auch, ein Anzeichen, dass Politiker sagen, die Sachen, also einerseits die Politik oder auch dann die Massnahmen, die daraus gefolgert werden, die will ja eigentlich niemand, die Produkte, oder? Und sie sagen ja, nein, okay, wenn die niemand will, dann muss halt der Staat sie mit Steuergeldern zahlen. Oder, ganz extrem, oder, bei wirklich dann bei der SP und bei den Grünen, wir müssen die Leute zwingen, die sogar zu kaufen. Wir müssen halt wirklich etwas anderes verbieten oder wirklich zwingen. Und dann das fünfte Anzeichen, das ist auch immer im Sozialismus so gewesen, dass die Mächtigen jede Art von Kritik für gefährlich erachtet und sie auch zum Schutz von den grossen Zielen und vom Paradies, wo kommen wird, müssen wir das verbieten. Wir müssen es einfach einschränken. Die Meinungsfreiheit ist immer der Fehler vom Sozialismus, ist immer Gefahr für den Sozialismus und darum geht es immer irgendwann, früher oder später, darum, ob jemand noch etwas darf sagen.
Genau, es geht vor allem eben auch um Macht. Oder? Der Sozialismus genau. Weiss ganz genau, wir können die Leute eigentlich nicht überzeugen von unserem Rezept, deshalb müssen wir die Macht haben. Ja, es ist eigentlich so, oder? Sie könnten es ja auf die offene Debatte setzen, sie könnten auf Wahlen setzen und so weiter, aber letztlich wollen sie das nicht. Wir haben schon ein paar Mal beschrieben, wie die Demokratie untergraben wird, auch bei der Klimapolitik ganz massiv. Gut, gehen wir zu einem Thema, das uns selber betrifft, der Nebelspalter Print ist heute wieder am Kiosk neu zu haben. Zum Thema, ja, sind wir überrascht, die zu betonierte Schweiz hat natürlich genau mit dem zu tun, was man seit der Zuwanderung, ja, natürlich überall alle Leute feststellen. Es wird einfach wahnsinnig viel gebaut und es werden ganz viele Gegenden und Landschaften zersiedelt. Vielleicht, Dominik, da, was ist die Relevanz für die Abstimmung, die dann kommt? Hast du das Gefühl, dass du die Leute beeinflussen? Ist Zersiedlung ein Thema oder was ist eigentlich das Thema?
Ja, Zersiedlung ist ein Thema. Eben nicht in der Botschaft vom Bundesrat, wo er über Personenfreizügigkeit schreibt. Aber ich meine, wer durch die Schweiz fährt? Ich bin sehr viel, ich lebe ja halb im Intercity zwischen Bern und Zürich. Ich muss sagen, wenn im Kanton Bern geht es ja noch, weil dort will ja niemand wohnen wegen der höheren Steuern. Aber sobald dann irgendwo in Murgental in Aargau kommst,
so wie der Wermut ist, sobald der Wermut kommt.
Genau. Ich meine, also wer ein bisschen zum Fenster rausschaut, und ich gebe zu, das mache ich etwa dich, und nicht nur arbeiten. Ja, nein, ich meine, man sieht einfach, wie der Aargau und dann ganz extrem wie Zürich aussieht. Und natürlich, weil wir eine ganz schlimme Raumplanung haben, bauen wir nicht in die Höhe, sondern wir bauen die Fläche, wir bauen einfach alles zu. Und das finde ich schon ein Problem und ich glaube, das ist ein Gefühl von ganz vielen Menschen. Und das Interessante ist wirklich, schaut das Heft an, geht an den Kiosk, das kaufen oder löst das Abo, weil wirklich Karikaturen hervorragend sind. Das fängt am Titelbild an, wo ich irgendwie Häuser, das Gefühl habe, ich sehe Häuser, wo ich vom Zug aus schon gesehen habe, wenn man zu Zürich reinfährt oder so. Es ist einfach, die, ihr habt das alle schon gesehen, die viereckigen Häuser, wo einfach die Ausnutzungsziffern muss bis zum letzten Komma, Stelle hinter dem Komma ausgenutzt werden, um möglichst viele Quadratmeter rausholen. So sind wir gelandet und wir haben auch keine schöne Architektur mehr wegen dem, oder? Weil wir einfach nur noch bolzen.
Ja, ich glaube, die Architektur ist ein anderes Thema. Das ist einfach ETA. Seit 100 Jahren eine elitäre Auffassung, was ästhetisch soll sein. Niemand von diesen Studenten und Professoren will zwar in diesen Häusern wohnen, aber sie bauen die ganze Zeit nur noch Lego-Häuschen. Das ist also schon ein Riesenproblem. Aber das andere ist auch noch etwas, was du gesagt hast, wegen der Verdichtung und der Hochhäuser. Ich meine, wenn ich hier in Zürich rausschaue, ja, machen doch Hochhäuser. Und da muss man sagen, das ist auch wieder pervers, oder, dass einerseits die Linken das verhindern, gerade die ausgerechnet, die ja Zuwanderung die ganze Zeit gut finden. Und aber andererseits auch in der Stadt Zürich, muss man zugeben, die SVP, die nicht, ja, meiner Meinung nach auch nicht checken, dass eigentlich gerade die rot-grünen Zürcher es verdient hätten, dass man sieht, was Verdichtung heute heisst. Weil Hochhäuser, ich finde Hochhäuser toll, ich finde es super, sieht super aus, ich habe es sehr gern, aber es tut natürlich ja, einen enormen Druck auslösen auf alle anderen Häuser, die dann vielleicht ein bisschen älter sind und machen dann die auch kaputt. Also das ist schade. Aber grundsätzlich, Verdichtung muss es wahrscheinlich sein, anders geht es gar nicht. Und zu dem Thema haben wir noch eine lustige Geschichte. Zürich ist ja eben genau der Ort, wo alle die Leute eigentlich wohnen wollen und nichts mehr finden. Jetzt hat es sogar eine Politikerin getroffen, Jasmin Bourgeois. Was ist die Geschichte, Dominik?
Ja, sie ist frisch gewählt eigentlich ins Zürcher Stadtparlament, aber sie muss ihr Amt abgeben, weil sie keine Wohnung findet. Wahrscheinlich, also wenn sie in der SP wäre, dann würde sie ja wahrscheinlich eine Wohnung in irgendeiner SP-Genossenschaftssiedlung bekommen, so wie der Tobias Langenegger, 250'000 Lohn und irgendwie eine Genossenschaftswohnung für Arme. Aber weil sie in der FDP ist, gell, da muss man schon schauen, das geht natürlich nicht. Sie findet keine Wohnung, sie muss wegziehen auf Ebmattingen, sehr einen schönen Ort im Übrigen, aber dann muss sie natürlich auch ihr Amt abgeben. Das ist schon noch verrückt. Und ich finde die Geschichte einfach tragisch und der Tagesanzeiger verschreibt sie natürlich, oder? Er kann nicht sagen, was Sache ist, dass da etwas passiert, was man eigentlich nicht will, wegen der Zuwanderung. Immerhin, nachher rutscht du Brenda Mäder, das ist eine ganz tolle Frau, als Jungfreisinnige sehr freisinnig, sehr liberal und sehr rechts gewesen. Bin ich gespannt, ob sie das immer noch ist.
Genau, also die ist wirklich sehr gut, würde ich auch loben, aber auch Jasmin Bourgeois ist ganz
ist
gut
in Politik.
Und deshalb finde ich, sie sollte jetzt von Ebmattingen dann einfach so schnell wie möglich in den Kantonsrat aufrücken. Der Kantonsrat braucht auch gute Leute. Nein, aber es zeigt ein bisschen, wie absurd es langsam wird in Zürich. Wenn man bürgerlich ist, findet man nicht einmal mehr Wohnung. So hart ist es langsam. Na gut, das war es auf Bern einfach an dem 26. März 2026, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer, könnt ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch